Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Neugierige. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Katharina Boxle. Heute machen wir eine große Reise. Via Afrika, Weltall und Schweizer Alb verfolgen wir die neuesten Pfade der Naturwissenschaften, der Technik und der Medizin und hören, dass hinter bahnbrechendem oft einfachste Erkenntnisse stecken. In Afrika zum Beispiel retten simple Moskitonetze Abertausenden von Kindern das Leben. Wir sprechen mit einem Malaria-Experten. Und dann geht's eben ums Dauernd rutscht es uns über die Lippen, uns nervt's, den Psychologen freut's, denn er wittert Sinnvolles dahinter. Und um dieses Geräusch kümmern wir uns dann im zweiten Teil der Sendung. Hirtenhunde hüten Schafe und das vollkommen selbstständig. Zum Kampf gegen Wolf und Bär, dann später. Zunächst aber zum Kampf gegen Moskitos, und zwar gegen jene Exemplare, die Malaria übertragen. Südlich der Sahara ist Malaria einer der Hauptgründe für die hohe Kindersterblichkeit. Verschiedene Länder versuchen dieser Tragödie mit einfachsten Hilfsmitteln Herr zu werden. Moskitonetze, die mit Insektiziden behandelt sind, sollen Babys und Kleinkinder schützen, und sie tun es tatsächlich. Das britische Medizinfachblatt The Lancet veröffentlichte diese Woche eindrückliche Zahlen. In Kenia konnte dank Moskitonetzen über den Schlafplätzen die Kindersterblichkeit in den Versuchsregionen halbiert werden. Ich habe Christian Lengeler, Malaria-Experte am Schweizerischen Tropeninstitut, gefragt, ob ihn die Resultate erstaunt haben.
Nein, überhaupt nicht überrascht, weil es bestätigt einfach auf einer viel größeren Skala, was wir schon in anderen Orten festgestellt haben. Es ist einfach sehr wichtig, weil es ist das erste Mal, dass es gezeigt wird, wirklich auf einer nationalen Ebene, in einem ganzen Land. Und das ist wirklich der Vorsprung.
Man hat sich ja jetzt auf Kinder konzentriert. Weshalb auf die Kinder?
Weil Malaria eine Krankheit ist, die ganz disproportional die Kinder befällt. Kinder haben ein viel, viel höheres Risiko, an Malaria zu erkranken und zu sterben als Erwachsene. Und deswegen muss man wirklich dort das Akzent legen.
Jetzt sind ja das arme Länder. Können sich die Menschen diese Netze überhaupt leisten?
Zum Teil nicht. Wir schätzen, dass ungefähr 20% der Bevölkerung zu arm ist, um sich ein Moskitonetz, das ein paar Dollar kostet, zu leisten. Und das stimmt. Aber die Frage ist, wie man öffentliches Geld einsetzt. Und für uns ist es ganz klar, dass das vor allem eingesetzt werden muss für schwangere Frauen und für Kinder, weil die wirklich diejenigen sind, die an Malaria leiden.
In Kenia, das zeigt jetzt diese Untersuchung, aber auch in Tansania, in einem ihrer Programme, konnte die Kindersterblichkeit sehr stark gesenkt werden. Das heißt, es überleben mehr Kinder. Gibt es da irgendwelche Anschlussprogramme? Diese Kinder müssen irgendwann ausgebildet werden. Sie brauchen Schulen, sie brauchen vielleicht Universitäten. Wie geht's weiter? Also man hat jetzt plötzlich mehr Kinder, die überleben. Werden die aufgefangen? Ist das eingebettet in ein größeres Ganzes?
Dazu muss man zuerst einmal sagen, dass dieser Prozess natürlich sehr langsam verläuft. Die Kinder, die heute nicht sterben im Säuglingsalter, die werden in 5 Jahren in einer Schule sein, in 15 Jahren in einem Gymnasium und in 20 Jahren der Universität. Also es bleibt natürlich sehr viel Zeit, um all diese Sachen zu organisieren. Aber das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Entwicklung muss weitergehen, und das ist Aufgabe der Staaten eigentlich, diese Planung zu machen und sicherzustellen, dass diese Kinder, die eben überleben, auch eine Ausbildung bekommen und am Ende auch einen Job haben und eine Familie ernähren können.
Gibt es bereits Zusammenhänge, dass man zum Beispiel sieht, Frauen, die sehen, meine Kinder haben bessere Überlebenschancen, dass die weniger Kinder bekommen jetzt? Also sieht man da schon einen Effekt, dass die Fruchtbarkeitsrate sinkt?
Ja, diesen Effekt sieht man sehr klar. Frauen sind sehr sensibel auf diese Aspekte, und es gibt wirklich eine empfundene Reduktion der Sterblichkeit. Eltern wissen, dass sie weniger Kinder verlieren heutzutage als noch vor 5 oder 10 Jahren. Und das braucht dann auch seine Zeit, bis sich dann wirklich ausdrückt in weniger Kinder bekommen. Aber der Effekt ist ganz klar vorhanden.
Jetzt ist das ja ein wirklich großer Erfolg, die Kindersterblichkeit um fast 50% zu senken. Wie steht es denn mit der Nachhaltigkeit? Können Sie garantieren, dass die Frauen auch weiterhin zu diesen Moskitonetzen für ihre Kinder, also dass das nicht jetzt einfach ein kurzfristiger, auch öffentlichkeitswirksamer Effekt ist, sondern dass da nachhaltig wirklich etwas bestehen bleibt?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Für uns sehen wir jetzt diese Mückennetzgeschichte genau wie Kindheitimpfungen. Kindheitimpfungen wurden vor ungefähr 30 Jahren eingeführt, überall in der Welt. Heutzutage haben sie konsequent 80% der Kinder, die geimpft werden gegen alle gängigen Kindeskrankheiten. Wir sehen das genau im selben Licht. Wir müssen eine Situation kreieren, wo Mückennetze genau wie Impfungen als ein Grundbedürfnis angesehen wird und etwas, das das Gesundheitssystem zu versorgen hat. Und zwar nicht nur im nächsten Jahr oder in den nächsten 3 Jahren, sondern in den nächsten 20, 30, 50 Jahren. Das ist ganz klar.
Netze für Kinder gegen Mücken. Christian Lengeler vom Schweizerischen Tropeninstitut zum messbaren Erfolg in der Malariabekämpfung südlich der Sahara. Und nun zu leichteren Dingen des Lebens. So heißt unser nächstes Thema. Es geht um diesen Fülllaut, den wir beim Sprechen ständig zwischen die Wörter schieben. Dann zum Beispiel, wenn wir für einen Moment nicht mehr weiter wissen, verlegen sind oder das richtige Wort nicht finden. Das ist uns oft peinlich, aber völlig zu Unrecht. Denn die Äs, Ös und Ms machen durchaus Sinn. Hören Sie den Beitrag von Odette Frey.
Flüssig reden ohne Äs, das möchten viele. Nicht nur Radiosprecher. Doch wer allzu flüssig redet, der tut seinem Gegenüber vermutlich gar keinen Gefallen damit. Das vermutet der Psychologe Martin Corley von der Universität Edinburgh. Die Äs, sagt er, seien nicht einfach zufällige Fülllaute im Sprechfluss, sondern eine Information, ein Signal gar an den Zuhörer.
The Rs don't just occur at arbitrary points. And what we think is that a listener responds to that information.
Schauen wir zuerst den Sprecher an. Warum benutzt er oder sie überhaupt ein Ä? Nun, meist bedeutet es, dass jemand nachdenkt. Vielleicht sucht er ein besonders treffendes Wort oder ein gutes Beispiel, um etwas zu illustrieren. Vielleicht will auch etwas Heikles sagen und zögert, weil ihn der Mut gerade verlässt. Die Äs, sagt Corley, die hätten meist einen Grund, da seien sich die Sprachwissenschaftler einig. Schauen wir uns nun den Zuhörer an. Als Zuhörer kann man oft, bis zu einem gewissen Grad, vorausahnen, welche Wörter der Sprecher als nächstes benutzen wird. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, eine schlechte Angewohnheit von mir ist es an den Nägeln, dann folgt darauf meist zu kauen. Und je mehr Wörter auf diese Art und Weise voraussehbar seien, so Corley, desto nachlässiger höre man hin. Die Äs seien deshalb eine Art Weckruf an den Zuhörer. Ein Ä zeige dem Zuhörer nämlich an, dass der Sprecher sich gerade anstrenge. Und das könne bedeuten, dass es auch fürs Zuhören mehr Anstrengung braucht.
So what we think happens in that brief period of time, the listener reorients attention to the speaker.
In diesem kurzen Augenblick des Äs wendet der Zuhörer seine Aufmerksamkeit wieder ganz dem Sprecher zu. Er weiß nun nicht mehr, was gleich kommen wird, und hört deshalb genauer hin.
Dass die Äs die Aufmerksamkeit der Zuhörenden fördern, das konnte Corley an Versuchspersonen nachweisen. Er verkabelte ihre Kopfhaut mit Elektroden, so dass er die Sprachverarbeitung in ihrem Gehirn analysieren konnte. Und dann las er ihnen verschiedene Sätze vor. Schwierige, einfache, solche mit Äs und solche ohne Äs. Das Resultat? Die Versuchspersonen konnten schwierige Wörter rascher verarbeiten, wenn diese mit einem Ä eingeleitet wurden. Und nicht nur das. Die Äs halfen auch bei der Erinnerung. In einem Gedächtnistest eine Stunde später konnten sich die Versuchspersonen besser an jene Wörter erinnern, denen ein Ä vorangegangen war. Die Äs gehören deshalb für Martin Corley zu gesprochener Sprache dazu. Sie seien gar ein wichtiger Bestandteil.
Reden ist etwas anderes als Schreiben. Und ich glaube, es ist eindeutig, ein Zuhörer kommt dann am besten mit, wenn er alle Informationen eines Sprechers nutzen kann. Nicht nur die Wörter, sondern auch Signale wie eben Äs.
The whole experience of speech to better understand the message.
Natürlich seien zu viele Äs irgendwann zu viel des Guten.
too many disfluencies might be a little bit like the boy who cried wolf.
Wenn jemand zu viele Äs benutzt, ist das wie bei dem kleinen Jungen, der zu oft Wolf gerufen hat. Irgendwann glaubt man als Zuhörer nicht mehr, dass da wirklich etwas kommt, das wichtig ist. Und der Effekt nutzt sich ab.
Nicht zu viele Äs benutzen, aber auch nicht zu wenig. So der Rat von Psychologe Martin Corley. Warum, so fragen Sie sich vielleicht jetzt, warum hört man denn am Radio so wenig Äs, wenn sie doch helfen beim Verstehen und beim Erinnern? Warum hört man oft gar keins? Nun, die einfache Antwort ist, wir schneiden die Äs raus und machen uns damit perfekter, als wir eigentlich sind. Diesmal möchte ich Ihnen die Äs aber nicht vorenthalten. Hier sind die Äs aus meinem Telefongespräch mit Martin Corley.
Also von nun an ertrage ich alle meine Äs erhobenen Hauptes. Sie hoffentlich auch. Das war ein Beitrag von Odette Frey. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche. Dem britischen Gesundheitsminister ist der weiße Arztkittel ein Gräuel. Denn was proper aussieht, ist eine wahre Dreckschleuder. Da hängt nämlich nicht nur das Namensschild dran, sondern auch jede Menge Krankheitserreger. Was ein Grund dafür ist, dass sich Patienten ausgerechnet im Spital anstecken. Ab 2008 sollen die britischen Krankenhausärzte daher auf dieses Statussymbol verzichten und in Zivil arbeiten. Zur Verteidigung des weißen Kittels bleibt allerdings zu sagen, nicht der Kittel ist das Problem, sondern dessen Träger. Viele Ärzte nehmen es nämlich nicht so genau mit der Sauberkeit. Sie wechseln ihre Kleidung zu selten und vergessen nach dem Gang auf die Toilette auch gern mal, sich die Hände zu waschen. Herschels Herz schlägt. Herschel ist das weltweit größte Weltraumteleskop. Sein Kernstück bilden unzählige wissenschaftliche Geräte und Instrumente und vor allem deren Zusammenspiel. All diese Einzelkomponenten sind jetzt im Raumfahrtunternehmen Astrium auf der deutschen Seite des Bodensees zu einem funktionierenden Ganzen zusammengesetzt worden. Herschel ist ein Projekt der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, ein Projekt, an dem verschiedene Expertenteams zusammenarbeiten. Die ETH Zürich beispielsweise steuert ihr Know-how in Sachen Optik und Elektronik bei. Verläuft alles nach Plan, hebt das Teleskop mit Hilfe einer Ariane-Trägerrakete am 31. Juli 2008 ab. Herschel soll Informationen zur Geburt und Tod von Sternen liefern. Namensgeber des Spiegelteleskops ist der deutsch-britische Musiker und Astronom Friedrich Wilhelm Herschel. Er baute bereits vor über 200 Jahren als erster Spiegelfernrohre und entdeckte dabei 1781 den Planeten Uranus. Zypriotische Honigbienen sind ziemlich unzimperlich. Greift eine Hornisse an, setzen sie nämlich auf ihre Überzahl. Sie umzingeln den großen Eindringling, setzen ihn fest, drücken sich an dessen Atemöffnungen und ersticken so den mächtigen Räuber. Honigbienen setzen auch andere Feinde auf ähnliche Weise matt, immer dann, wenn der Stachel nichts nützt, bei Insekten mit hartem Außenpanzer etwa. Sie drücken sich in großer Zahl an den Angreifer mit dem Ziel, diesen richtig gehend hochzuheizen. Dass sie es im Fall der orientalischen Hornisse jedoch gezielt auf die Atemöffnungen abgesehen haben, ist eine neue Entdeckung. Nachzulesen im Fachjournal Current Biology. Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin zu Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Achtung! In unseren Alpen macht sich die Anarchie breit, zumindest aus Hundeperspektive. In abgelegenen Regionen haben nämlich Pyrenäen und Maremmano-Abruzzese-Hunde das Zepter übernommen, mit dem Segen des Bundes notabene. Denn dieser experimentiert im Rahmen des Herdenschutzprogramms mit autonomen Hirtenhunden. Diese sollen ganz auf sich gestellt Schaf- und Ziegenherden vor Wolf, Luchs und Bär beschützen. Ein Jahr schon geht das nun so und es geht ganz gut. Peter Jacki ist für uns auf die Alp Geri im Berner Oberland gestiegen, um eine erste Bilanz zu ziehen.
Dass es sich hier nicht um eine gewöhnliche Weide handelt, merkt der Tourist, der das Gatter zur Alp Geri aufstößt, am Hinweisschild.
Auf dieser Weide arbeiten Herdenschutzhunde. Herdenschutzhunde beschützen Schafe und Ziegen vor Wolf, Luchs und Fuchs, aber auch vor Raubvögeln und streunenden Hunden.
Claudia Steiger zitiert, was auf dem Schild steht, samt Verhaltensregeln für die Begegnung Mensch-Hund.
Versuchen Sie, die Herde zu umgehen.
Claudia Steiger ist zusammen mit ihrem Mann Amadeo Nebenerwerbslandwirtin und sömmert hier oben auf der Alp Geri ihre 140 weißen Alpenschafe. Von den steil abfallenden Wiesen auf der Rückseite des Niesen gibt es eine Bilderbuchsicht aufs Stockhorngebiet. Die Alp gehört zu jenen 6 Versuchsgebieten, in denen das Bundesamt für Umwelt seit Anfang Sommer 2007 die neueste Hirtenschutzmaßnahme ausprobiert. Anstelle von Hirten und Hirtinnen sorgen einzig und allein Hunde für den Schutz des Kleinviehs. In diesem Fall hier 2 der weißen wollhaarigen Montagne de Pyrénées. Um herauszufinden, wie gut die beiden Schutzhunde ihren Job verrichten, pirscht sich der Reporter als ein für die Hunde unbekanntes Wesen zunächst allein an die Hütte heran. Bellend versuchen die beiden Hündinnen, den Eindringling zu vertreiben, ohne ihm aber zu nahe zu kommen. Was auffällt, die beiden Pyrenäen-Berghunde teilen sich in der Abwehrarbeit, machen einen unterschiedlichen Job. Wie? Das erzählt Daniel Mettler, der mit auf die Alp gestiegen ist. Er arbeitet bei Agridea Lausanne, der landwirtschaftlichen Beratungsstelle der Romandie. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt setzt Agridea gesamtschweizerisch die Herdenschutzmaßnahmen um und koordiniert sie. Daniel Mettler leitet diese Koordinationsstelle.
Wir kamen zur Herde. Da kam die Leithündin als erstes uns entgegen, wild bellend, und hat sofort ihr Territorium großräumig abgesteckt. Dann kam quasi die zweite Hündin, die Untergeordnete, ist auch die Jüngere in diesem Fall, hat eigentlich dasselbe gemacht, ein bisschen kleinräumiger, ist dann aber sehr bald wieder in die Schafe zurückgegangen. Sie haben sich dann quasi die Arbeit aufgeteilt, der jüngere Hund bei den Schafen, der ältere Hund großräumig, territorial, abgrenzend rings um die Schafherde herum.
Der Brunnen bei der Alphütte und ein Futterautomat mit Klappe, die die Hunde eigenständig öffnen können, mehr braucht es nicht, um die beiden für eine ganze Woche alleine werken zu lassen. Doch weshalb hirtenlos?
Die kleinen Alpen im Voralpengebiet und ganz grundsätzlich die kleinstrukturierte Alpwirtschaft in großen Teilen der Schweiz hat uns eigentlich motiviert, diese Versuche zu machen. Klar, auf kleinen Alpen lohnt es sich nicht, einen Hirt anzustellen.
Installiert wurden die beiden ersten unbehirteten Versuche vor allem in Gebieten, wo es in den letzten Jahren mehrmals Schäden gab, wie hier auf der Alp Geri, wo der Luchs wiederholt auch unter den Schafen von Claudio und Amadeo Steiger Beute machte. Einmal hatte ein Luchs bei einem einzigen Beutezug 7 Schafe gerissen.
Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre hat sich herauskristallisiert, dass die Herdenschutzhunde bei einer großen Raubtierpräsenz oder einem größeren Druck die effizienteste Maßnahme sind. Weil die Herdenschutzhunde eigentlich gleich funktionieren wie die Wölfe. Sie haben ein sehr ähnliches Verhalten, was das Territorium betrifft. Sie haben ein territoriales Verhalten, sie verteidigen ihr Territorium. Und sie haben eine Sozialdynamik, wenn sie mehrere sind, wie eben die Wölfe auch.
Schauplatzwechsel in die Hügel des bernischen Rüegisberg. Der Bauer Ulrich Pfister ruft seine Milchschafherde, die ein paar hundert Meter entfernt vom Hof am Abhang weidet. Bewacht wird sie von 2 weißen Maremmano-Abruzzese-Hirtenhunden. Sie sehen den Pyrenäenberghunden ähnlich und sind ebenfalls Teil des Herdenschutzprogramms des Bundes. Die beiden Hunde begleiten die Herde selbstständig in den Stall.
Die Hunde kommen jetzt nicht direkt zu mir, sondern sie sehen, die Schafe bewegen sich und sie rennen zu den Schafen und setzen sich an die Spitze der Schafe und kommen mit den Schafen dann herunter. Das ist so, wie ein guter Herdenschutz sein sollte, also nicht auf mich bezogen, sondern stets auf die Schafe bezogen.
Ein guter Herdenschutzhund ist erstens schaftreu, das heißt, für ihn ist das eins und alles seine Schafherde. Und zweitens macht es die Aufmerksamkeit gegenüber Dingen, die eigentlich nicht normal sind. Das heißt, dass alles, was nicht dazugehört, versucht wird, von der Schafherde fernzuhalten oder wegzubegleiten.
Ulrich Pfister, studierter Verhaltensbiologe. Er ist einer der 7 Männer, die in der Schweiz im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt Herdenschutzhunde züchten. Die besondere Eigenschaft dieser Hunde? Im Gegensatz zu anderen Rassen sind sie herdentreu. Das bedeutet, sie bewachen ihre Herde autonom und unabhängig vom Menschen. Und eben, sie bleiben in der Herde, auch wenn es brenzlig wird. Sie vertreiben zwar einen Eindringling, kehren jedoch wieder zur Herde zurück. Andere Hunde würden ein Raubtier ebenfalls verjagen, doch je nach Situation suchten sie das Weite oder jagten etwa einem Wolf bis zur völligen Erschöpfung nach und wären außer Gefecht gesetzt. Wie aber bringt man Schutzhunde dazu, dass sie trotz Wolf, Bär, Luchs und Co. bei der Herde bleiben?
Das ist eigentlich noch schwierig zu beantworten. Man kann es mit einem ganz einfachen Kürzel sagen, das ist eine genetische Veranlagung. Aber wie das zustande kommen konnte oder kommen kann, ist mir, wenn ich genau hinschaue, eigentlich ein Rätsel. Das heißt, zum praktischen Vorgehen ist es eigentlich relativ einfach. Die Jungen müssen bei den Schafen auf die Welt kommen, die Hundemutter wird sich um die Jungen kümmern und dann müssen eigentlich die jungen Welpen in ständigem Kontakt mit den Schafen sein. Und so werden wir erreichen, dass der Hund quasi seine Schafe dann als Teil seines sozialen Umfeldes anschaut und sein Verhalten entsprechend ausbildet. Aber warum, dass er das tut, ist eigentlich schwierig zu begreifen, weil als junger Hund, als Welpe, wird er eigentlich keine positiven Erfahrungen mit den Schafen machen. Er wird von Muttertieren, welche Lämmer führen, wird er in die Ecke gedrängt, wird er fortgestoßen mit dem Kopf, er wird zigmale auf den Schwanz getreten oder auf die Pfoten und jedes Mal quittiert der Hund das mit einem lauten Schreien. Und jeder andere Hund oder fast jeder andere Hund, würde ich eigentlich meinen, würde dies mit einem Meideverhalten quittieren und sich sagen, das brauche ich nicht. Er kriegt keine Streicheleinheiten von den Schafen. Und was auch das Spezielle ist, er zeigt trotzdem kein aggressives Verhalten und keine Abwehr.
Wie vertreiben Hunde ungebetene Gäste, die dem Vieh ans Lebendige wollen? Der Herdenschutzkoordinator des Bundes, Daniel Mettler, zitiert Infrarotaufnahmen, die in Frankreich gemacht wurden.
Und da hat man gesehen, je mehr Wölfe angreifen, desto mehr Herdenschutzhunde müssen eingesetzt werden, um noch einen Schutz gewährleisten zu können. Das heißt, sie organisieren sich sozial. Da hat man also beobachtet, beim Angriff von einem einzigen Wolf und der Präsenz von 3 Schutzhunden haben sie sich systematisch aufgestellt und diesen einzelnen Wolf eben vertrieben. Als dann aber dieser eine Wolf seine Kollegen holte und sie dann zu viert kamen, konnten diese 3 Hunde zwar sie noch abwehren, aber es kam dann trotzdem zu einem Schaden. Sie haben dann ein Lamm erwischt auf der anderen Seite der Herde. Sie haben quasi die Herdenschutzhunde überlistet.
Der erste Sommer mit menschenloser Behirtung in der Schweiz ist zu Ende. Die Bilanz von Herdenschutzkoordinator Daniel Mettler fällt vorsichtig positiv aus. Einiges hat nicht geklappt. Beim Bären etwa funktioniert das hirtenlose Konzept nicht. Das liege daran,
dass Bären eine breitere Nahrungspalette bevorzugen. Das heißt, unbehirtete Alpen mit den Futterautomaten können wir bei Bärenpräsenz nicht einsetzen, weil die Bären eben das Hundefutter auch fressen.
Gewichtiger in der Bilanz schlagen jedoch zahlreiche soziale Konflikte zu Buche. In der kleinen Schweiz prallen in den Alpenräumen zu viele Interessen aufeinander. Stichwörter: Wanderer, Bergsteiger, Berggastwirte, Biker, Alpbesitzer. Dazu kommt im Hintergrund ein schwelender Konflikt zwischen Großvieh- und Kleinviehbesitzern. Etwas zugespitzt: In der Schweiz herrscht das Diktat der Kuh. Sie dominiert auch die Alpen. Schaf- und Ziegenbesitzer sind in der Minderheit und werden manchmal auch entsprechend behandelt. Schafbesitzerin Claudia Steiger auf der Alp Geri hatte zwar keine Kollisionen mit Großviehbesitzern, hingegen mit jenen einer angrenzenden Schafweide.
Wir haben verschiedene Alpen rund ums Geri
die unsere Alp durchqueren müssen, also die Besitzer. Also das heißt in der Regel auch wöchentlich, mindestens einmal. Und da gab es eine Seite, die halt einfach die Präsenz der Hunde als sehr aggressiv empfunden hat. Also sie haben sogar von Kampfhunden gesprochen.
Das Knurren und manchmal Bellen verschiedenster Interessengruppen. Daniel Mettler zum Konfliktpotenzial Touristen.
Grundsätzlich muss man sagen, dass die Herdenschutzhunde sich nicht aggressiv gegenüber Touristen und Wanderern verhalten. Sie haben aber ein territoriales Verhalten, das vor ihnen quasi verlangt, dass sie bellen. Das Bellen gehört zu ihrer Arbeit. Und bei Leuten, die eben große Angst haben vor Hunden, ganz allgemein, löst eben dieses Bellen, dieses territoriale Verhalten, eine Angst aus, die sie hindern kann, ihre Wanderung fortzusetzen.
Im Siedlungsraum wurde einigen das Bellen zu laut. So musste deswegen im Tessin, in der Region von Osco, in der Leventina, in einer Kompromisslösung die zeitliche Präsenz der Hunde eingeschränkt werden. Klar ist, das hirtenlose Konzept funktioniert nur dort, wo die Hunde von allen Seiten akzeptiert werden. Wie geht es nun weiter?
Auf Alpen ohne Behirtung müssen wir einfach alle Nutzer berücksichtigen. Und wir müssen Ängste von Leuten ernst nehmen und vor allem auch Konflikte, soziale Konflikte ernst nehmen. Wir werden sicher weiterfahren auf den Alpen, wo wir grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht haben. Wir werden aber auch dort, wo es zu viele soziale Konflikte gibt, werden wir sagen müssen, der Aufwand lohnt sich nicht. Wir fahren hier besser weiter, so wie bisher, ohne die Herdenschutzhunde. Mit dem Risiko, Schäden von Raubtieren hinzunehmen.
Die allerwichtigste Verhaltensregel ist eigentlich, den Hund zu ignorieren und ruhig weiterzugehen.
Die Schafbesitzerin Claudia Steiger. Sie sagt, es müsse jetzt ein Umdenken einkehren. Jetzt, da die großen Raubtiere wieder unter uns sind, müssten Wanderinnen und Wanderer ihren gewohnten territorialen Exklusivanspruch herunterschrauben. Dazu gehöre auch das Akzeptieren der Schutzhunde. Sie und die wieder zurückgekehrten Luchse, Wölfe und Bären seien es, die nun den Weg weisen. In Kanada, sagt Claudia Steiger, käme es schließlich auch keinem in den Sinn, einfach so durch Bärengebiete zu spazieren.
Gring aber auch wandern. Oder wie man als Mensch mit einem autonomen Hirtenhund umgeht. Sie hörten eine Reportage von Peter Jacki zum Leben und Wirken von kämpferischen Herdenhunden auf Schweizer Alpen. Und Sie hörten Wissenschaft RS2, das Magazin für Neugierige. Redaktion dieser Ausgabe Odette Frey, Moderation Katharina Boxler. Ich freue mich, wenn Sie uns treu bleiben, jeweils samstags 12.40 Uhr hier auf RS2 oder mobil als Podcast zu haben auf www.wissenschaft.drs.ch.